Ja, hoi Marco, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast, uns da heute zu begleiten in unserem Podcast. Wie du schon weißt, werden wir heute darüber reden, was der Kaufvertrag bei vor allem Neubauprojekten für Relevanz und Auswirkungen hat. Der Podcast ist ja auch an sehr viele Neukäufer gerichtet, wobei das Thema immer relevant ist. Und darum wollen wir da jetzt heute ein bisschen genauer Einblick drauf geben. Aber ich würde sagen, bevor wir losstarten, erzähl du doch zuerst mal, wer du genau bist und wieso du uns in diesen Themen kannst etwas berichten.
Sehr gerne. Danke vielmals, Omar, auch für die Einladung. Mein Name ist Marco Keller. Ich bin Unternehmer in der Immobilienbranche. Gelernt ursprünglich Treuhänder mit eidgenössischem Fachausweis. Mehrere Jahre auch in der Wirtschaftsprüfung geschafft. Habe dann noch den Schritt in die Bankenwelt gemacht, wo ich dort als Kundenberater geschafft habe. Zuletzt auf einer Privatbank, bevor ich mich selbstständig gemacht habe in der Immobilienbranche. Und die Firma Solivia bietet verschiedene Tätigkeitsfelder an, sowohl Immobilienentwicklung für uns selber oder für Dritte. Das ist Neubau, Umbau, Sanierung. Wir haben aber auch die Immobilienberatung, einen wesentlichen Teil, wo wir das ganze Bauprojekt strukturieren, koordinieren, Machbarkeiten, Studien machen, Analysen und dann so ein bisschen das typische, die Mäklerei, Kauf, Ankauf, Verkauf.
Okay, sehr spannend. Vielen Dank für den Eindruck. Ja, eben wie vorher schon angedeutet, geht es im heutigen Gespräch darum, dass wir vor allem über den Kaufvertrag bei einem Neubauprojekt reden. Da bist du mit der Solivia natürlich passend, eben weil du ja selber auch sehr
Genau.
stark im Neubau involviert bist. Bevor wir da jetzt mega fachlich eintauchen, würde ich dir aber vielleicht gerne mal noch so ein bisschen eine oberflächliche oder eine generelle Frage stellen, wo aber die Antwort umso wichtiger ist. Und darum drehen wir ja auch heute den Podcast. Und zwar die Frage, wieso denn ein Neubau-Kaufvertrag oder generell ein Kaufvertrag bei einem Neubauprojekt für einen Käufer so risikoreich kann sein, beziehungsweise hoffentlich nicht, aber der Inhalt trotzdem so relevant ist für einen Käufer?
Das ist eine sehr spannende und eine grundlegend wichtige Frage, weil beim Neubau kauft man grundsätzlich ein Versprechen. Du kaufst etwas, wo noch nicht steht. Das heisst, du siehst etwas ab dem Plan, aber eine Baubewilligung, aber es steht de facto noch nicht. Währenddessen bei einer Bestandesimmobilie kannst du schauen, was ist gebaut worden, siehst du irgendwelche ersichtlichen Mängel oder eben nicht. Und bei einem Neubau ist es dann auch hingegen so, dass der Käufer sich an gewisse Zahlungspläne muss heben und er zahlt in Etappen. Er hat ein Vorfinanzierungs-, ein Fertigstellungs- oder ein Qualitätsrisiko im Zweifel, was er natürlich bei einem Bestandesobjekt nicht hat.
Absolut, ja. Ist auch etwas, vielleicht einfach kurz, wo ich jetzt auch in meinen 10 Jahren doch schon sehr häufig, sowohl privat leider als auch beruflich miterlebt habe. Also es ist wirklich nicht zu unterschätzen und darum finde ich es auch mega cool, dass wir heute die Möglichkeit haben, den Deep Dive in dem Thema reinzumachen, weil es ist etwas, wo viele Leute wirklich sehr unterschätzen. Aber da kommen wir ja dann nachher nochmal drauf zurück. Eben wie schon gesagt, der Kaufvertrag von einem Neubauprojekt, das ist ein sehr komplexes Gefecht vom Wording her, von der Menge her, auch im Vergleich zu einem
Absolut,
klassischen
ja.
Kaufvertrag. Was würdest du sagen, was sind so die grössten Risiken oder was ist das Wichtigste, auf was sich ein Laie oder generell ein Käufer im Kaufvertrag von einem Neubau achten sollte?
Da gibt es verschiedene Punkte. Ich denke, es geht einerseits darum, im Guten das Schlechte regeln. Und Kaufverträge sind aus meiner Erfahrung, da will ich niemandem zu nahe treten, nicht immer käuferfreundlich ausgerichtet. Ich glaube, es braucht immer irgendwo eine Mischung. Und wichtig ist drin, dass, wie erwähnt, dass man klar regelt, was die Folge daraus ist, wenn etwas eben nicht funktioniert. Das kann jetzt zum Beispiel sein, was passiert, wenn es Verzögerungen gibt oder was passiert, wenn der Ersteller Zahlungsschwierigkeiten und oder sogar eben Konkurs geht. Also das sind die
Hoffen wir
Wesen,
es
das hoffen wir es
nicht.
nicht natürlich, aber das
Aber
sind die
ja.
Sachen, wo man sicherlich muss regeln. Und letzten Endes zählt immer nur das, was unterschrieben und beurkundet worden ist. Das heißt wirklich auf die Vollständigkeit prüfen. Man kann noch lange sagen, ja, ich habe gemeint das oder ich bin davon ausgegangen, das, oder ich habe verstanden, das.
Ja,
das zählt letzten Endes alles nicht. Darum, wichtig finde ich dort, sich im Zweifel eben einen Experten an die Seite holen. Und da bin ich mir sicher, da habt ihr mehr als die notwendige Erfahrung, um dort die Hilfestellung zu leisten.
Ja. Was ich auch sehr wichtig finde, du hast das vorher kurz angedeutet, es geht ja nicht darum, dass wir an einer bauenden Partei oder an einer verkaufenden Partei irgendetwas vorwerfen wollen. Ich darf sehr viele Neubauten betreuen und in sehr vielen von denen sieht der Kaufvertrag sogar gut aus und fair aus. Also in diesem Video oder in diesem Podcast geht es nicht darum zu sagen, dass jeder Neubau mit einem katastrophalen Kaufvertrag daherkommt, absolut gar nicht. Was ich aber bei meinen Kunden, die ich betreue, die einen guten Kaufvertrag haben in einem Neubau, trotzdem merken, ist die Menge von diesem Kaufvertrag. Und ich finde, Menge ist nicht ein schlechtes Zeichen. Ich finde, das ist sogar ein gutes Zeichen, weil das heisst, da schafft jemand sauber. Das zu verstehen, zu verarbeiten, vor allem wenn es dann noch sprachliche Komplikationen gibt, weil der Kunde zum Beispiel kein Deutsch redet, das ist für jemanden, der das nicht jeden Tag macht, eine riesige Herausforderung und ein riesiges Problem. Also es geht ja nicht nur darum, dass ich Red Flags finden muss, dass ich sage, oh, das kaufen wir nicht, wir brechen ab, wir suchen dann eine alte Bestandesliegenschaft, ganz und gar nicht. Aber dass der Kunde dann auch wirklich versteht, was er unterschreibt, dass er versteht, hey, die zweijährige Frist, bitte halt die ein, weil egal wie gut gebaut worden ist, es ist ja auch für dich als Käufer und Eigentümer wichtig, dass du rechtzeitig handhabst. Auch für den GEU ist es wichtig, genau. Weil für die GEU ist es sicher auch mühsam, wenn dann der Käufer einen Tag nach der zweijährigen Frist anbietet und sagt, ja, ich habe den Vertrag nicht verstanden, ich hätte da noch eine Frage. Also es geht gar nicht darum, dass ich irgendwie der Baugesellschaft, darum habe ich dich ja auch eingeladen, du bist ja eigentlich auch aus der Baubranche, dass ich irgendjemandem etwas vorwerfen will. Aber ein Kaufvertrag ist in seiner Natur halt einfach ein sehr komplexes Instrument, bei Neubauten umso mehr. Und darum, wie du sagst, finde ich es sehr wichtig, dass man das nicht einfach nur nickend entgegennimmt und unterschreibt, sondern prüfen lässt.
Ja, vor allem, ich kann da wirklich dem zustimmen, weil es ist etwas sehr auch Juristisches. Also, das heisst, nicht jeder liest jeden Tag so einen Vertrag durch. Und da geht es dann auch um gewisse juristische Begriffe, wie zum Beispiel, eben, du hast es gerade erwähnt, Garantie, Gewährleistungsansprüche. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt. Werden die abtreten oder bleiben die beim Ersteller? Das ist etwas sehr Essentielles, wo man ganz klar muss drauf schauen. Das sind so Punkte, wo ich absolut finde, das ist nicht 0815 und alltäglich. Und wer nie damit zu tun hat, da schnell mal überfordert sein. Und bei Überforderung oder Unwissenheit ist es sicherlich hilfreich, wenn man einen Profi hinzuzieht.
Absolut. Ein Thema, wo da sicher auch drin hineingeht, ist so ein bisschen generell das Thema Mehrkosten-Sonderwünsche. Also jetzt haben wir schon kurz über Garantien und über die Fristen geredet und generell über das Naturell vom Kaufvertrag. Was sagst du oder was würdest du an einem Käufer oder mir, wenn ich jetzt der Käufer bin, empfehlen, wenn es um das Thema Mehrkosten Sonderwünsche geht?
Also es sind, ich muss vielleicht sagen, es hat wie zwei Punkte drin. Sonderwünsche, Mehrkosten, ist aber auch gerade ein bisschen zu koppeln, letzten Endes auch an Qualität. Man kann es wie ein bisschen in sich zusammennehmen. Also bei Sonderwünschen ist genau das, was ich gesagt habe, wichtig, dass klar geregelt ist, wie ist der Prozess. Also das heisst, nicht per WhatsApp telefonisch irgendetwas abmachen und dann nicken, dann wird es ausgeführt und nachher heisst es ja, eben, ich bin davon ausgegangen, dass ich habe gemeint, dass das ist, ich sage es jetzt mal so, tödlich.
Ja,
sondern klare Offerte, eine Mehr-Minderkostenabrechnung vom Ersteller oder vom TU, wer es dann auch immer ist, letzten Endes. Und klare Transparenz auch, was habe ich im Standort und was habe ich ausgewählt und wie kommt der Preis zustande. Und erst nach Unterschrift ist für beide Seiten, und da beleuchte ich jetzt natürlich nicht nur Käuferseite, sondern auch Verkäufer, / Erstellerseite, klare Strukturen, klare Abläufe helfen beiden Seiten. Und dort soll im Kaufvertrag geprüft werden, wie der Ablauf funktioniert. Ist es zulässig, dass man auch festhält, bis wann sind Änderungen zum Beispiel überhaupt noch zulässig? Mhm. Und dass man auch festhält, dass ab einem gewissen Zeitpunkt eben gewisse Änderungen gar nicht möglich sind. Und wenn dann nur durch enorme Mehrkosten, dass man das auch von vorne weg aber ganz klar kommuniziert. Und wenn man dann auch die Qualität anschaut, wenn man das Ganze fertig gebaut hat, man sieht ja die Qualität vor allem an dem, was der Mensch sieht. Das, was unter dem Boden ist oder hinter der Wand oder in der Wand, da kann man die Qualität ja relativ schlecht beurteilen. Darum auch dort darauf schauen, wer sind die Lieferanten beispielsweise. Ist es jemand, den man vielleicht kennt? Geht dem ein bisschen googlen oder man tut sich darüber informieren? Und welche Rechte hat man überhaupt? Oder, meistens ist es ja so, dass man den Unternehmer vorgeben bekommt. Und wenn man dann den Unternehmer nicht wählen würde, ist es dann auch so, dass dann meistens festgeschrieben ist, dass man nur 70% vom Budget, das man drin hat, gut geschrieben bekommt und einen eigenen Wort wählen. Das darf man dann erstens nur nach Übergabe machen, wegen der Mängel und wegen der Garantien. Aber das ist so ein bisschen, das geht für mich Hand in Hand, also ein bisschen Mehrkosten, Sonderwünsche, Innenausbau und auch Qualität. Das ist für mich so ein bisschen beides, es vermischt sich ein bisschen, weil ich finde beides sehr wichtige Punkte, die geregelt werden müssen. Und das muss im Kaufvertrag klar geschrieben sein, welche Rechte habe ich als Käufer, welche Pflichten hat der Verkäufer, aber auch welche Rechte hat letzten Endes der Ersteller, dass es einfach ganz klar ist.
Was ich auch sehr wichtig finde, das ist jetzt vielleicht nicht gerade bei einem Projekt, wo noch gar nichts auf der Parzelle steht, sondern wo der Bau schon ein bisschen fortgeschrittener findet, weil ich das auch persönlich schon bei Kunden erlebt habe, die das gemacht haben, bevor sie mich gekannt haben. Sonst hätte ich dort natürlich schon kommentiert, bevor es passiert wäre. Ist, dass du gesagt hast, dass man es schriftlich festhalten muss. Und nicht einfach nur irgendwie auf einem Serviettenpapierli, kurz irgendwie festgeschrieben, sondern dass man es wirklich am besten in den Kaufvertrag einnimmt und notariell beurkundigen lässt. Weil ich habe in der Tat, auch schon Kunden gehabt, die das mündlich vor der Beurkundung vom eigentlichen Kaufobjekt abgemacht haben. Und wie du das auch gesagt hast, kann ich mir das gut vorstellen, dass es vielleicht sogar schriftlich über WhatsApp in Anführungszeichen kommuniziert worden ist. Und dann sind sie beurkunden und nachher hat dann der GU gesagt, ja, aber das haben wir ja so gar nie definiert gehabt, ob der GU das jetzt aus Böswilligkeit gemacht hat oder auch selber eben die Klarheit und die Übersicht nicht gehabt hat, weil er keine Regelung gehabt hat, weil es nicht festgehalten worden ist, werde ich jetzt nicht vorwerfen oder einbringen. Aber wichtig ist für mich daraus einfach, wenn man so etwas machen will und wenn man etwas ergänzen will, man muss es schriftlich festhalten, idealerweise direkt beim Notar, weil sonst ist immer eine gewisse Unklarheit im Raum und das dann nachher mit einer WhatsApp-Nachricht irgendwie vor Gericht verfechten, viel Erfolg da damit.
Ja, Recht, es gibt so einen Spruch, den mir einmal einer gesagt hat, und das war einfach mal ein Anwalt, Recht haben und Recht bekommen sind immer zwei Seiten.
Ja, das sind noch ein paar Stunden dazwischen.
Das ist es so, ja.
Ja, genau. Vielleicht noch mal zum Thema Fristen zurückkommen. Das ist ja im Kaufvertrag von einem Neubau auch immer sehr wichtig. Man spricht da ja typischerweise von der zweijährigen Frist und der total fünfjährigen bzw. weiterfolgenden dreijährigen Frist. Je nachdem, das ist sicher auch häufig bei den teureren Überbauungen sehr häufig der Fall, gibt es ja auch noch die 10- oder 20-jährige für gewisse Dachinstallationen und so weiter, wobei das natürlich dann mit klaren Vorgaben definiert ist im Kaufvertrag. Willst du vielleicht zu diesen Fristen noch etwas sagen, auch da wieder aus der Perspektive, auf was sich der Neukäufer muss achten, was auf jeden Fall sollte drinstehen, was nicht sollte drinstehen, wo man vielleicht sollte hellhörig werden in diesem Thema?
Ja, also ganz, ich finde sogar für mich jetzt persönlich der wesentlichste Punkt. Weil das ist das, was ich bereits erwähnt habe. Wo sind die Gewährleistungsansprüche? Die Gewährleistungsansprüche sind entweder beim Ersteller, / Verkäufer, oder sie werden abtreten an Käufer. Was bedeutet das eigentlich? Wenn man Gewährleistungsansprüche abtretet an Käufer, dann bekommt er vom Ersteller, /Verkäufer, bekommt er die Garantiescheine. Und wenn er innerhalb von der zweijährigen für offene oder weitere drei Jahre die verdeckten Mängel hat, kann er die mit diesen Garantiescheinen bei den Unternehmern geltend machen. Und ja, das ist doch ein relativ Aufwand, weil die Unternehmer, ja, die muss man zuerst mal auf Platz bekommen. Im Zweifel muss man sogar gewisse Sachen, sage ich jetzt einmal, noch vorfinanzieren und dann wieder zurückverlangen vom Ersteller. Das heisst, das kann unter Umständen einen riesen Aufwand bedeuten. Nerven, Zeit, Geld. Und wenn die Gewährleistungsansprüche beim Ersteller oder beim Verkäufer bleiben, der das Ganze verkauft hat oder eben erstellt, dann ist er verantwortlich innerhalb der Garantierügenfrist 2 oder 3 weitere Jahre für die verdeckten Mängel. Und das macht auch vieles einfacher. Und ich bin der Meinung, das ist für mich etwas Zwingendes. Leider Gottes ist es eben oft nicht so, dass es so gemacht wird. Es wird eben der Aufwand gerne an jemand anderes geschrieben. Natürlich, für die Behebung und Kostenfolge und alles bleibt ja wegen der Garantie. Also da bleibt natürlich der TU, GU oder auch der Verkäufer selber haftbar. Nur die Behebung, das Organisieren, dass ein allfälliger Mangel behoben wird, dass die Leute auf Platz kommen, dass die das auch in Angriff nehmen. Das ist dann beim Käufer und das finde ich etwas sehr Wesentliches. Und das führt wirklich sehr oft dazu, dass sie nicht kommen, dass sie dann strittig werden in gewissen Punkten und sagen, ja, aber ich habe mit dem Verkäufer oder mit dem TU die Vereinbarung, wo du kannst sagen, das geht mich am Ende des Tages ja nichts an, oder? Mhm. Aber das habe ich schon sehr, sehr oft festgestellt und dort ist jetzt auf meiner Seite, von der Solivia her, dort sind wir dann der Sparring-Partner, wo wir das angehen, analysieren und dann ganz klar mit unserem Wissen auch die Kunden unterstützen. Und dort ist aber der Fehler schon passiert. Da läuft man schon mit nassen Füßen umeinander. Also das heisst, man ist in die Pfütze reingetrampt. Darum ist es umso wichtiger, dass man das vorgängig im Kaufvertrag klar regelt. Und wenn du Fristen nennst, ist es ja nicht nur die Fristen für Garantien, sondern es ist auch die Fristen für zum Beispiel Bezugsbereitschaft. Das gehört ein bisschen ins gleiche Thema rein. Das ist in aller Regel so, dass dort drinnen ein Datum steht und 4 Monate vor der Bezugsbereitschaft bekommt man per Einschreiben die Avisierung, dass man jetzt per dann und dann die Übergabe wird können machen. Dann gibt es ein Mängelabnahmeprotokoll, wo man
sehr
wichtig, das A und so. Das wäre noch einen ganz eigenen Podcast für das, dass man das festhaltet. Und was passiert jetzt, wenn die Frist aus irgendeinem Grund nicht eingehalten worden ist? Das heisst, man hat die AVI bekommen, per Einschreiben, dann und dann könnt ihr einziehen. Ja, ich als Käufer würde jetzt meine Mietwohnung künden.
Natürlich.
Auf der Strasse. Was sind die Folgen daraus? Was steht im Kaufvertrag? Welche Rechte habe ich? Bekomme ich Schadenersatz oder werden mir Mietkosten für eine andere Wohnung gezahlt, Einlagerungskosten und. Und das ist schon etwas, wo man reflektiert anschauen muss. Wir hoffen natürlich alle, dass es nicht dazukommt. Und doch ist niemand davon verschont, wenn es dann einmal passiert. Oder? Das hat einen guten, das schlechte Regeln.
Genau, weil wenn es passiert ist, dann ist es spät, oder? Wenn du den Vertrag unterschrieben hast und etwas passiert, dann kann der Friesolf oder der Verschaub oder der Marco noch so intelligent und erfahren und wissend sein, dann ist es nicht mehr die gleiche Ausgangslage zum Managen. Und was ich meinen Kunden auch immer in diesen Situationen sage, ist, man muss sich im Klaren darüber sein, jeder Franken, den man vorher ausgibt, um das neutral und professionell vorab klären zu lassen, ist um ein Vielfaches kleiner als die Ausgaben, die kommen würden, wenn man eine statistische Wahrscheinlichkeit annimmt, dass es überhaupt so weit kommt und man dann all die Rechtskosten, die dann danach entstehen, mit dem ausrechnet. Also darum finde ich das auch sehr schade. Ich höre das immer noch häufig, die Aussage, wenn ich das Thema mit den Kunden im Kaufprozess proaktiv anspreche, natürlich auch bei Bestandesobjekten, aber umso mehr bei Neubauobjekten, die Aussage, ja, aber höre ich auch oft von den Expats, weil sie halt einfach, oder die Schweiz ist das heilige, gute Land, wo alles wunderbar läuft, das natürlich auch so ist in vielen Bereichen und zum grossen Teil von der Zeit, aber leider nicht immer, also Naivität sollte man dann da vielleicht doch nicht zu weit walten an. Und was ich von vielen Kunden immer wieder höre, ist die erste Rückfrage, ja, aber das hat ja ein Schweizer Notar geschrieben, den Kaufvertrag. Willst du vielleicht zu dieser Aussage, ich gehe davon aus, dass die dir auch sehr bekannt ist.
Absolut.
Vielleicht noch etwas sagen, natürlich ja. Auch da, es geht nicht darum, den Notar schlecht zu sprechen, absolut gar nicht, sondern vielleicht den Zuhörern auch einfach mal zu erklären, ja. Was wirklich am Notar seine Aufgabe ist und was eben nicht am Notar seine Aufgabe ist, sondern die Aufgabe vom Kunden selber.
Absolut. Top-Punkt höre ich auch immer wieder, besonders eben auch bei Expats. Einfach mal Fakt. Der Notar beurkundet. Er ist nicht der Anwalt und verhandelt nicht den Vertrag zu irgendwelchen Gunsten. Er ist ein Dienstleister, der nach dem Amteswegen, Gesetzeswegen festhalten, was soll verurkundet werden. Es ist der Besteller vom Kaufvertrag oder der Ersteller, der vorgibt, was er möchte drin haben möchte. Und der Käufer sagt dann, ich akzeptiere es oder akzeptiere es nicht. Und der Notar, ja, die haben natürlich schon auch gewisse Leitplanken, logischerweise. Mhm. Und Notare dünnt dann schon darauf hinweisen, hey, Achtung, ich hebe mal den Finger auf, da bin ich dann ein bisschen skeptisch. Aber eben, er ist weder Anwalt noch Berater. Mhm. Er ist Dienstleister und beurkundet im Absolut. Auftragsverhältnis.
Und was man natürlich sich auch mal eingestehen muss, oder? Wir beide sind ja nicht nur im Raum Zürich tätig, sondern auch in anderen Kantonen. Und in der Schweiz gibt es natürlich auch sehr viele Kantone, wo der Notar privat unterwegs ist. Das ist natürlich dann auch nochmal ein ganz anderes Verhältnis, wenn es darum geht, dass der private Notar, der in der Regel von der erstellenden, verkaufenden Seite ausgewählt worden ist, dann an der Beurkundung den Finger lüpft und sagt, «Excuse, ich würde da gerne ausholen, dass es klar ist.» Weil nach wie vor, es ist nicht abschliessend am Notar seine Aufgabe, da eine ausschweifende Beratung im Sinne eines Rechtsschutzes zu machen. Das muss der Käufer in seiner eigenen Regie vorgängig aufbereiten korrekt, oder auch ja. proaktiv auf den Notar und den Verkäufer zugehen mit Fragen. Aber wenn natürlich der Käufer proaktiv gar nichts von sich aus zeigt oder macht, dann ist da natürlich die Rückmeldung vom Notar, vor allem eben je nachdem auch bei denen, die dann auch noch privat unterwegs sind. Das ist, ich habe Beurkundungen erlebt und erneut, das ist kein Vorwurf, das ist einfach, wie das Business funktioniert. Ich habe Beurkundungen erlebt, wo, wenn der Kunde selber, also auf meiner Seite der Käufer entsprechend, keine Fragen gehabt hat, und ich auch keine Fragen kann, weil für mich schon vorgängig alles geklärt worden ist. Ich kann natürlich entsprechend auch vorgängig viele Telefonate mit dem Notariat oder dem Steueramt und anderen Parteien, wo 15 Minuten gegangen sind. Und das ist schön, oder? Ich meine, die Kunden sind jetzt heute glücklich in dem Haus drin. Dann ist das Haus nicht abbröckelt oder so. Es geht mir nicht um das. Ich wollte darauf hinweisen, es gibt Beurkundungen, die 15 Minuten gehen. Und ich habe auch schon Beurkundungen erlebt, die 1,5 Stunden, 2 Stunden gegangen sind, weil der Käufer so viele Interessensfragen noch hat, oder ich noch fragen kann, wobei das kommt eher selten vor, uns halt auch ein Neubau war mit entsprechend sehr vielen Seiten, die sehr ausschweifend waren. Aber diese langwierigen Gespräche, die sind aufgrund von der Proaktivität vom Kunden oder und von mir entstanden und nicht aufgrund von der Proaktivität vom Notar, weil das ist nicht am Notar seine Aufgabe. Und ich denke, das ist etwas, wo vielen Käufern nicht klar ist. Der Notar ist weder da, um den Verkäufer zu verteidigen, noch den Käufer zu verteidigen. Der Notar ist da, um ein rechtsgültiges Geschäft zu beurkunden. Absolut und sicherzustellen, ja. dass es verstanden ist in der rechtlichen Basis von dieser Aussage. Ich sage das jetzt mal so. Genau. Du hast vorher noch angesprochen, eben das Thema, dass wenn dann mal der Bau abgeschlossen ist, ob die Mängel und die Fristen beim GU-Hersteller bleiben oder an eine weitere Partei abgegeben werden. Ich habe deine Aussage sehr spannend gefunden. Du bist, wenn ich dich richtig verstanden habe, eher auf der Seite, dass du der Meinung bist, dass man einen Kaufvertrag oder ein Projekt bevorzugen soll, wo alles bei der erstellenden Partei oder bei einer Partei insbesondere bleibt und nicht auf die einzelnen Handwerker ausschweift. Was ich jetzt von Kunden in den vergangenen Jahren auch schon miterlebt habe, ist die Fragestellung A oder B, also was ist besser, ich bin in der Tendenz auch eher auf deiner Seite. Also ich verstehe deine Logik absolut. Was ich aber in der Praxis, jetzt in Einzelfällen natürlich, auch schon erlebt habe, ist zum Beispiel die Situation, wo die rechtliche Verantwortung bei einer Partei, also beim GU in diesem Beispiel, war, wo etwas mit dem Boden nicht in Ordnung war und der Plattenlegger, der ja bei der Erstellung sozusagen den Boden gemacht hat und der ja dann auch wieder kommt für sozusagen die Renovation, weil das ist ja seine Expertise, nicht die vom GU, gesagt hat, hey, ich komme nicht, weil der GU hat mich noch nicht vollständig gezahlt.
Also, typisches Beispiel, ja.
Genau, oder? Ja. Dass denn das sogar ein Nachteil ist, das kommt zum Glück doch eher sehr selten vor in der Schweiz, dass der GU noch dazwischen gestellt ist, weil der GU halt vielleicht noch gewisse Verpflichtungen hat. Und ein anderes Beispiel ist zum Glück auch sehr selten, wenn du natürlich eine Gegenpartei hast, also wieder das Beispiel vom GU, und der Konkurs geht, was passiert dann? Oder? Also ich meine, wenn du 30 unterschiedliche Handwerkerfirmen hast, den Küchenbauer, den Bodenlegger und so weiter und so fort, natürlich, die Wahrscheinlichkeit, dass einer von diesen Konkurs geht, ist wahrscheinlicher, weil es mehrere unterschiedliche Parteien sind und sie kleiner sind in der Regel. Aber dann hast du, wenn einer Konkurs geht, weisst du wenigstens noch, die anderen 29 wären noch da, wenn etwas ist. Aber wenn der GU-Nachbau vollendig Konkurs geht, sei das aus Versehen oder gezielt, dann, also ich meine, hast du dann als Käufer irgendwelche rechtlichen Basen, dass du sagen kannst, okay, ich darf jetzt aber trotzdem auf den Bodenlegger hinten dran drauf zugehen? Oder wer muss denn gerade stehen? Was passiert denn?
Das ist eine sehr gute Frage, aber eine sehr juristische Frage. Da kommt es dann halt wirklich ein bisschen darauf an. Also wenn ein GU-Konkurs geht, der fließt ja auf seiner Seite dann in ein SchKG rein, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. Und ich als Gläubiger habe ja noch einen Anspruch in Form von Gewährleistungsanspruch. Und den muss man dann im Rahmen von einem allfälligen Konkursverfahren geltend machen und kann schauen, ob man sich die Gewährleistungsansprüche vielleicht noch rausnehmen und abtreten lassen kann. Das könnte ein mögliches Vorgehen sein. Dann ist ein Problem. Darum sage ich, ist sicherlich gut zu prüfen, wer ist der GU? Und wie lange gibt es denn? Ist der ganze Bau aufgeleistet? Man merkt das schon schnell während der Bauphase, sind wir ehrlich. Kommt es gut oder kommt es nicht gut? Und was man absolut natürlich diesbezüglich auch machen kann, ist eben von wegen, wenn geht ein GU in aller Regel Konkurs? Das ist A, wenn er sich komplett verrechnet hat, übernommen hat, Foto von umschieben. Darum ist, und da gehe ich jetzt wirklich nochmal, um die Frage vielleicht irgendwo ein bisschen zu relativieren, nochmal ein paar Schritte zurück im Kaufvertrag. Wohin fließt das Geld, wenn man zahlt aus dem Zahlungsplan? Geht es einfach auf ein GU-Konto, wo man sich freiwillig bedienen kann und sagt, ich fliege mal eine Runde auf Hawaii? Oder geht es auf ein Sperrkonto, wo hinten dran ein Bautreuhänder ist und oder eine Bank, die Baukostenkontrolle macht? Das sind zwei wesentliche Sachen, wo man, sage ich mal, schon die Hälfte der Miete drin hat, um ein potenzielles Konkursrisiko vorwegnehmen von einem GU-TU.
Ja.
Das ist mal das eine. Und das andere ist dann auch, wann bekommt der TU zum Beispiel die Schlusszahlung? Wir haben ja immer noch das schöne Bauhandwerkerpfandrecht, oder? Wo die Unternehmer können eintragen, wie dem Beispiel, das du genannt hast, mit dem Plattenleger.
Ja,
ich habe noch offene Rechnungen. Ja, er kann bis 4 Monate zurück, beim letzten Hammerschlag auf der Baustelle, kann er seine Forderungen anmelden und kann sagen, hey Kollege, du hast mich dann nicht gezahlt. Das würde dann natürlich wieder auf den Eigentümer
zurückgehen. Eben, ich wollte sagen, also in der Realität.
Nichtsdestotrotz, aber darum sage ich, wann zahlt der Endkäufer die letzte Tranche? Was ist vertraglich festgehalten? Welche Sicherheiten hat man? Und da kann man, sage ich mal, schon relativ viel vorweg regeln, dass das im Zweifel nicht passiert.
Ja, ja.
Und da kommt es halt schon ein bisschen darauf an. Ich sage es also. Es ist etwas, wo extrem viel Geld aufgewendet wird. In der Regel kauft man einmal. Und man ist mit dem TU oder mit dem Verkäufer ja in der Regel so 1,5 bis 2 Jahre quasi verheiratet.
Ja.
Und egal, was in diesen Kaufverträgen am nichts drinsteht, die müssen, wie wir jetzt so die letzten paar Minuten miteinander geredet haben, sicherlich gut ausgearbeitet sein. Und doch habe ich meinen Kunden immer gesagt, hört auch auf euren Bauch.
Ja, absolut.
Weil du kannst nicht einfach sagen, ich gehe jetzt zum Garagist und dem seine Visage passt mir nicht, darum gehe ich jetzt nächstes Mal einfach zum anderen.
Mhm.
Man ist quasi verheiratet miteinander die nächsten 1,5-2 Jahre während der Erstellung. Und wenn das Bauchgefühl einfach von Anfang an nicht stimmt, dann lieber sie lassen. Und
ja,
mit dem kann man vieles vorwegnehmen. Aber um nochmal auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, ja, was ist, wenn der Konkurs geht mit den Gewährleistungsansprüchen, mhm, dann wird es schon ein bisschen mühsamer. Währenddessen du im anderen Modell die Garantiescheine schon bei dir hast, weil sie abgetreten worden sind, Gewährleistungsansprüche, und dann kannst du auf die Unternehmen zu. Sag mal, ja, das ist weder Fisch noch Vogel. Welche Variante ist besser? Welche basiert dir? Man kann das auch mit einem TU oder mit dem Ersteller selber verhandeln. Also das habe ich auch schon gehabt, dass der eine gesagt hat, nein,
du bist von der Größe vom Projekt.
Ja, ja, ja. Aber das habe ich auch schon gehabt, dass der eine gesagt hat, schau, ich möchte sie haben, der andere hat sie nicht. Geht. Aber ich glaube auch heutzutage, Banken sind so restriktiv geworden, wer noch wie als GUTU finanziert wird. Und da würde ich mir auch die Freiheit als Käufer unbedingt rausnehmen und die GU hinten dran mal kurz überprüfen. Mal im Betreibungsregisterauszug anfordern. Das ist ja öffentlich. Kann man.
Mm.
Und mit dem nimmt man schon mal sehr viel vorweg. Und das sage jetzt mal, Kristallkugeln haben wir ja alle nicht.
Leider habe ich sie noch nicht
leider gefunden. Leider noch nicht.
Habe Kunden täglich fragen.
Ja, absolut. Und dort, sage ich mal, man kann das wie nicht abschliessend beurteilen. Darum sage ich, ein guter Erfahrungswert von mir persönlich ist, auch aufs Bauchgefühl hören. Wer sitzt da vor einem?
Also, dass eigentlich das Projekt und die Firma oder die Partei, also dein Ehepartner, der GUTU, als Person oder als Firma und als Auftreten relevanter ist fürs Projekt, also nicht abschliessend relevanter als der Kaufvertrag, aber abschliessend relevanter als die Fragestellung, sind die Mängel nachher auf dem GU oder gehen die Mängel auf die einzelnen Firmen zurück? Weil das ist ja eigentlich die Fragestellung gewesen. Also der Kaufvertrag ist immer noch abschliessend relevant.
Ja, genau. Ja.
Aber jetzt in so einem Detailpunkt drin.
Ja.
Wenn das Gesamte passt, ist das sicher wichtiger, als ob jetzt die Verantwortung beim GU liegt oder beim Küchenbauer und beim Bodenlecker und so weiter.
So sehe ich es einfach für mich persönlich. Also das ist einfach mein Erfahrungswert, den ich mache. Ich meine, ich baue ja selber auch für Endkunden. Und ich merke einfach, wenn du die Leute behandelst, wie du selber willst behandelt werden, dann schaffst du schon mal einfach eine Grundbasis. Und das ist, vergiss nie, aus welchem Haushalt dass du kommst oder wie du grossgezogen worden bist. Und das ist so ein Moralanspruch. Ich könnte jetzt auch nicht der Moralapostel sein oder so. Aber ich sage einfach, behandle dort, wie du selber willst behandelt werden. Und dann hast du schon mal eine super Grundbasis, wie du ein Projekt durchziehst. Und das sind, ich könnte dir jetzt x Beispiele sagen, wo du schon erkennst, wie das Gegenüber tickt. Nur schon durch das bin ich der Meinung, wenn du einfach ein gutes Einvernehmen hast, wenn du einfach ein gutes Bauchgefühl hast vorweg, dann glaube ich, hast du schon die Hälfte von der Miete drin. Und mit diesen heutigen öffentlichen Registern und allem, eben Betreibungsregisterauszug oder Referenzen, all die Google-Rezessionen oder alles, was es da schon gibt. Wenn man dort schon nur sieht, er hat nur 2 Sterne und alle fluchten zusammen, den TU, dann würde ich mir dann schon überlegen, macht es Sinn, mit dem zu bauen. Aber wenn man per se mal einfach einen guten Gesamteindruck hat, hilft das unabhängig jetzt mal vom Kaufvertrag, Gewährleistungsansprüche links, Gewährleistungsansprüche rechts. Das ist dann wie, das Bauchgefühl muss schon mal stimmen. Und wenn das stimmt, dann kann man wirklich mal in Detail reingehen und sagen, okay, was will ich? Oder was darf ich und was kann ich?
Wenn wir jetzt davon ausgehen, das Bauchgefühl stimmt.
Ja.
Und unsere lieben Kunden und Käufer, die Vorprüfungen gemacht haben, wobei in der Realität das auch nicht jeder macht.
Nein, natürlich nicht.
Was denkst denn du, wieso, also abschliessend die Frage nochmal so gestellt, wieso es wichtig ist, dass ein neutraler Experte den Kaufvertrag vor allem in einem Neubau, aber grundsätzlich prüft. Vor allem auch bei Erstkäufern, aber generell bei Leuten, die jetzt nicht sehr regelmäßig mit diesen Themen zu tun haben, so wie wir.
G- ganz einfach. Du bist wertefrei. Also respektive der neutrale Experte tut nicht werten, er tut analysieren. Mhm. Und eine Analyse ist ja die Grundlage für einen Erfolg aus meiner Sicht. Und in dem, dass man einen Experten beizieht, kauft, du hast es selber erwähnt, mir erkauft sich durch das einen potenziellen Aufwand, den man ganz einfach könnte vermeiden. Und von dem her, ich kann es nur jedem ans Herz legen. Unbedingt mit Leuten, die täglich damit zu tun haben, die selber auch schon die Erfahrung gemacht haben, mhm. wo, wenn etwas nicht gut kommt, was das auch eben dann verfolgen kann haben oder was es eben auch rechtlich kann bedeuten. Wie gesagt, Recht haben und Recht bekommen sind dann auch selbst dann zwei komplett unterschiedliche Ausgangslagen. Und darum, ja. Eine Expertin oder einen Experten zuziehen, ist für mich etwas sehr Schlaues und absolut empfehlenswert.
Ja, Marco, wir haben jetzt sehr viel aus der Käuferperspektive geredet und das ist ja wichtig, weil wir ja Käufer vertreten. Ich finde es aber doch auch wichtig, weil es gibt sehr viele gute GEUs und selbstverständlich auch Notare in der Schweiz, die eine sehr gute Arbeit leisten, dass man vielleicht auch mal der Käuferpartei einfach erklärt, wieso gewisse Sachen auch einfach drinstehen und man nicht ewig diskutieren muss, weil immerhin, vor allem jetzt mit der aktuellen Zeit, mit Basel 3 und allem, es ist nicht mehr einfach ein GEU zu sein. Es ist nicht ein Zuckerschlecken, wo man sich schnell als Millionär verdienen kann. Und in aller Ferne, gewisse Sachen müssen auch einfach drinstehen zum Schutz oder im Interesse des GEU. Wolltest du vielleicht dazu noch etwas sagen?
Absolut top Punkt. Ja, möchte sehr gerne etwas dazu sagen. Also, ich sage es so, wie es mir eigentlich über die Lippen gewachsen ist. Man muss im Kaufvertrag ganz klar Leitplanken auch für Käufer definieren. Weil man kann nicht, wenn man zum Beispiel jetzt 14 Wohnungen, die ich jetzt dann bald wird erstellen, ich kann nicht für den einen Käufer das drin haben im Kaufvertrag, für den anderen gelten wieder andere Richtlinien, für wieder einen gelten dann die Richtlinien. Ausführungstechnisch gar nicht möglich. Hand und kehrt auch völlig unfair. Es werden alle gleich behandelt, aber man muss auch Leitplanken drin haben für Käufer, weil heutzutage mit ChatGPT und all dem coole Tools, aber man hat dann so gefühlte Hobbybauleiter auf der Baustelle, wo man kurvt wie irgendwelche Bienen auf Ecstasy, wo jetzt das Gefühl haben, sie wissen mehr als ein gelernter Bauleiter vor Ort und ist jetzt wirklich ein bisschen überspitzt, aber es fühlt sich auch so an und das geht nicht. Und da muss man einfach ganz klar von vorne weg sagen, schaut, das bin ich bereit zu liefern, bis dorthin gehen die Grenzen, da ist wieder eine Leitplanke. Man muss auch ganz klar, man muss halt einfach gewisse Sachen festhalten, bis dorthin und nicht weiter. Und wenn man das nicht macht, dann ist Chaos vorprogrammiert.
Ja, und wenn die Effizienz verloren geht, dann wird der Bau automatisch ja teurer. Und das ist ja dann je nach Kaufvertragsstruktur oder langfristiger Marktentwicklung eigentlich auch nicht im Interesse für den Käufer.
Absolut nicht. Und darum, es gibt wirklich, da kann ich nur zustimmen, es gibt ganz viele gute Notare, GEUs. Es gibt immer die Weide mit dem Zaun. Auf der einen Seite hast du die schwarze Schafe und auf der rechten Seite hast du die weiße Schafe. Das hast du immer. Und da geht es nicht darum, irgendwie jemandem das abzusprechen oder jemanden zu beschuldigen. Sowohl für Käufer, wo wir jetzt lang beleuchtet haben, gibt es viele Sachen zum Regeln, aber auch seit der TU, GU und der Ersteller oder Verkäufer. Auch der muss unbedingt Leitplanken setzen und sagen, schau, das sind die Bedingungen, das sind die Ausgangslagen und die sollen natürlich gefälligst auch innerhalb von der rechtlichen Gegebenheiten und Gesetzen und so weiter sein. Und das sind sie ja in aller Fall auch. Aber man muss sie setzen. Und wenn man sie nicht setzt, dann wird es wirklich, wirklich mühsam auf der Baustelle. Und von dem her sage ich nochmal, es ist ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander. Nochmal, ich kann es nur nochmal wiederholen, man ist quasi verheiratet. Es muss für beide Seiten stimmen. Nicht nur für den, der kauft, sondern auch für den, der erstellt oder verkauft. Und wenn, also ich habe auch schon einen Kunden offen gestanden, mal abgelehnt und habe ihm die Immobilie nicht verkauft, weil ich einfach von Anfang an ich bin nicht schlag gekommen. Und ich habe einfach gemerkt, das kommt nicht gut und dann habe ich das auch offen kommuniziert. Und lustigerweise ist das dann ein mega gutes Gespräch daraus geworden.
Ja.
Und weil man einfach ehrlich ist und sagt, ich habe Bedenken, so und so. Mhm. Und dann viele, viele Jahre später ist dann der gleiche Kunde wiedergekommen. Und wir haben sich jetzt gefunden, hat etwas gekauft und es ist dann auch gut gegangen. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt ist es einfach richtig, die Entscheidung zu treffen, auch wenn sie schmerzhaft ist, vielleicht in finanzieller Natur. Es muss für beide Seiten stimmen.
Absolut.
Darum ist es absolut wichtig und richtig, was du auch gesagt hast. Es gibt nicht nur Käufer, es gibt auch Verkäuferseite.
Absolut, da gebe ich dir recht. Zum vielleicht zum Schluss von der heutigen Episode kommen und nochmal das grundlegende Thema Kaufvertrag im Zusammenhang mit Neubau aufzugreifen. Ich habe jetzt während dem Podcast schon ein paar Mal anteasert, dass Resolve das ja auch als Dienstleistung proaktiv anbietet. Du kennst das ja, das ist das Notariatsmandat, das wir regelmässig betreuen, sowohl für unsere schweizerdeutsch sprechenden Kunden als auch für unsere Expat-Kunden, die natürlich auch gleichzeitig nicht nur eine juristische oder eine verständnistechnische oder eine erfahrungstechnische Hürde haben, sondern zusätzlich dazu auch noch eine sprachliche Hürde. Mhm. Und weil ja mein Beratungsstil immer sehr nah an der Erfolgserlebnis von meinen einzelnen Kunden ist und ich sehr gern in der Geschichte von meinen Kunden schwelge oder mit meinen Kunden die Welt erkunden und erleben, habe ich mir erlaubt, zum Schluss noch ein Zitat von einer Google-Rezension mitzubringen und vorzulesen, wo einer von meinen Kunden letztes Jahr geschrieben hat. Wir haben letztes Jahr ein Bestandesobjekt im Aargau dürfen miteinander kaufen und er hat in dem Zusammenhang mir auch ein Notariatsmandat auferlegt oder aufgetragen gehabt, weil er auch ein Expat ist, entsprechend sprachliche Barrieren gehabt hat. Ich habe das natürlich auf Deutsch übersetzt und er schreibt da: Ich habe mit Omara Schaub zusammengearbeitet und sie war fantastisch. Sie hat mir nicht nur die besten Zinsen für meine Hypothek verschafft, sondern mich auch durch den gesamten Kaufprozess begleitet. Ich wusste zu jedem Zeitpunkt genau, was zu tun war und was als nächstes anstand. Da Resolve auch notarielle Beratung anbietet, konnte Omara mir den gesamten Kaufvertrag erklären und ihn sogar in meinem Namen unterzeichnen, da mein Deutsch dafür nicht ausreichte. Es geht mir da jetzt gar nicht irgendwie darum, meinen Namen dreimal nacheinander laut auszusprechen, sondern mir geht es darum zu zeigen, hey, es ist wirklich ein wichtiges Thema. Ich als Berater, Resolve als Firma, wir sind hochtransparent. Also, wer mir nicht glaubt, soll grundsätzlich zu der Relevanz vom Thema mal Research machen und darf natürlich auch jederzeit gerne unsere Google-Rezessionen lesen oder eben die von seinem GU, mit dem er gerade am Bauen ist.
Also, herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Rezession.
Ja, danke.
Zu dem Erfolg.
Vielen Dank, dass du den Weg gefunden hast und dir heute Zeit genommen hast für diesen sehr interessanten Austausch. Ich finde, du hast sehr viele wichtige Punkte gesagt. Ich habe es sehr spannend gefunden und ich kann sicherlich auch für mich selber etwas mitnehmen.
Danke vielmals ebenfalls.
Danke.